Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der Österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
Mein heutiger Gast ist der Klimaaktivist Raphael Thelen. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer 9. Folge nachhören zum Thema Klimajournalismus und Aktivismus. Raphael Thelen war über viele Jahre Journalist und schrieb unter anderem Reportagen für den Spiegel und die Zeit. Heute ist er Buchautor und veröffentlichte im Jahr 2023 mit Wut seinen ersten Roman über die Klimabewegung. Im selben Jahr gab er außerdem bekannt, dass er den Beruf als Journalist beenden möchte und sich der letzten Generation anschließt. Ich wollte in unserem Gespräch von Raphael Thelen daher zunächst wissen, was kennzeichnet seiner Ansicht nach guten Klimajournalismus?
Ich glaube, je mehr ich das mit der Klimakrise begriffen habe, wie groß die ist und wie umfassend die ist, desto mehr habe ich begriffen, dass es nicht ein normales journalistisches Thema ist, wie jetzt der Aufstieg der neuen Rechten oder die arabischen Rebellionen. Das waren ja schon sehr große Themen, die ich mir auch jeweils mehrere Jahre Zeit genommen habe. Aber die Klimakrise sprengt das ja noch, bedroht unsere Lebensgrundlagen. Und wenn wir so weitermachen, dann sagen führende Klimawissenschaftlerinnen, dass bis Ende des Jahrhunderts dieser Planet die Zivilisation, wie wir sie kennen, wahrscheinlich nicht mehr unterfüttern wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich lebe in Berlin, rundherum ist das große, weite Brandenburg. Hier wird sehr, sehr viel angebaut, sehr viel Getreide, sehr viel Mais und Lebensmittel sind nun mal die Grundlage unserer Zivilisation. Und Brandenburg gilt mittlerweile als Wüste, weil mehr Wasser verdunstet, als hinzukommt. Das hat mir natürlich Sorgen gemacht und deswegen haben wir dann erst im kleinen Kreis und dann später im größeren Kreis beim Netzwerk Klimajournalismus Deutschland und auch Österreich uns darüber Gedanken gemacht, wie sieht denn großer, guter Klimajournalismus aus? Und ein zentraler Punkt dabei für mich ist, dass es eigentlich nicht sowas wie Klimajournalismus gibt, analog zu Sportjournalismus oder Wirtschaftsjournalismus, sondern eigentlich ist Klima eine Dimension jeden Themas. Also wenn wir ja über irgendwas berichten, nehmen wir die WM in Katar oder Wahlen in Polen oder Wahlen in Spanien, dann berichten wir natürlich auch immer darüber, hey, wie demokratisch läuft das ab? Werden die Menschenrechte gewahrt? Und es gibt ja so verschiedene Brillen, durch die wir auf die Welt gucken als Journalistinnen. Und sicherlich gehören Demokratie, Freiheit, Menschenrechte ganz zentral dazu. Und all das gibt es aber nicht, wenn unsere Lebensgrundlagen zusammenbrechen. Und deswegen sagen wir vom Netzwerk, also ich bin ja nicht mehr Mitglied, aber ich glaube auch für mich gilt, guter Klima oder guter Journalismus denkt die Klimakrise in jedem Aspekt, bei jedem Thema, bei jeder Geschichte mit. Wenn jetzt ein neues, sagen wir, in der Regionalzeitung über ein neues Wohngebiet berichtet wird, dann muss auch gefragt werden, so hey, wie viele Flächen werden denn da versiegelt? Wie gut sind dieses Wohngebiet, wie gut ist das auf Hitzewellen vorbereitet? Wie viel CO2 wird emittiert, aber wie viel bleibt auch aus der Luft gezogen? Könnte man nicht auch mit Holz bauen? All diese Fragen müssen immer mitgestellt werden.
Würden Sie sagen, dass derzeit die deutschsprachigen Medien diesem Anspruch, den Sie geschildert haben, gerecht werden?
Kein einziges. Ich kenne kein Medium, das klimaangemessene Berichterstattung macht. Also der Weltklimarat sagt, wir brauchen umfassenden Wandel in allen Sektoren der Gesellschaft und das umgehend. Wir wissen, dass wir eigentlich nur noch dieses Jahrzehnt haben, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Und das klingt alles so sehr wissenschaftlich, aber ich habe das Gefühl, wir sehen das ja auch zunehmend. Also wir hatten die Waldbrände in Griechenland, dann die Überschwemmungen. Ganz Spanien ist gerade eine große Katastrophenzone. In Bayern ist gerade ein komplettes Dorf von bis zu 8 Zentimeter großen Hagelkörnern zerstört worden. Wie gesagt, Brandenburg trocknet aus. Ich bin am Rhein groß geworden. Der Rhein war nicht schiffbar vor einigen Jahren. Wir sehen ja, wie jetzt schon die Grundfesten unserer Gesellschaften erschüttert werden. Und wir müssen ganz schnell was tun, in allen Sektoren unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik, in unserem Gesundheitssystem, überall. Und der Journalismus, und das geht von Springer bis zur Taz rüber, versagt darin, das angemessen darzustellen.
Sie haben gesagt, von Springer bis zur Taz, würden Sie dennoch nicht sagen, dass es zwischen den sogenannten Qualitätsmedien und den Boulevardmedien Unterschiede gibt?
Das will ich nicht in Abrede stellen, natürlich. Also ich meine, der Springer Verlag ist massiv in fossile Konzerne investiert. Also ich meine, der Springer Konzern ist ja erstmal ein Konzern, der ist erstmal profitgetrieben und der möchte natürlich, dass diese Ölkonzerne möglichst große Profite machen, weil dann auch ihre Aktienpakete an Wert gewinnen. Die Taz ist kollektiv getragen, ist eine Genossenschaft. Die haben natürlich eine ganz andere Freiheit, über das Thema zu berichten, aber auch da ist es nicht angemessen.
Sie haben vorhin schon angesprochen, dass es ja das Netzwerk Klimajournalismus gibt, das Sie im Jahr 2021 mitgegründet haben. Wir haben auch eine Schwesterorganisation in Österreich. Könnten Sie unseren ZuhörerInnen nochmal schildern, wie es zu dieser Idee kam und welche Ziele das Netzwerk verfolgt?
Es gab in Deutschland schon in den Monaten zuvor dieses Buch, das ich mit Theresa Leisgang geschrieben habe. Wir sind durch ganz viele Klimazonen gereist. Alle waren es dann letztlich nicht aufgrund von Covid, um zu verstehen, was das mit der Klimakrise auf sich hat und was wir tun können. Und wir hatten natürlich laufend sehr inspirierende Gespräche und kamen dann zurück und haben diese inspirierenden Gespräche vermisst und haben gesagt, na gut, dann schaffen wir doch einen Raum, wo wir Klimajournalistinnen, Kolleginnen einladen, wo wir uns unter drei, also ganz vertraulich, darüber unterhalten können, wie geht es uns mit der Klimakrise und wie müssen wir darüber berichten. Und das war toll, weil da halt Kolleginnen aus ganz verschiedenen Redaktionen kamen, abends zusammen und haben stundenlang darüber geredet, wie gesagt, in einem vertraulichen Raum. Und das war sehr inspirierend und irgendwann kam der Impuls so, hey, wir können das doch nicht nur hier im kleinen Kreis machen, das muss doch öffentlich auch möglich sein, in einem großen Kreis. Und aus diesem Impuls heraus kam dann der Gedanke, das Netzwerk Klimajournalismus zu gründen.
Kommen wir da noch zu Ihnen genauer. Ich habe Sie auch schon vorhin gesagt, dass Sie davor über durchaus andere Themen als Journalist berichtet haben. Gab es so ein einschneidendes Erlebnis, wo Sie sich dann endgültig als Journalist jetzt der Klimakrise zugewandt haben?
Ich wurde sicherlich auch von Fridays for Future beeinflusst. Also dadurch, ich gehöre auch zu den vielen Menschen, die lange Zeit gedacht haben, vielleicht gibt es dieses Problem Klimakrise vielleicht auch nicht. Auch ich habe mich da jahrelang von Ölkonzernen manipulieren lassen und von der Berichterstattung, die da manipuliert wurde. Und dann war es wieder die besagte Theresa Leisgang, mit der ich ganz eng und ganz viel zusammen gedacht habe. Die meinte so, Raphael, guck dir das jetzt endlich mal an mit der Klimakrise. Und dann bin ich nach Marokko geflogen und habe eine Reportage geschrieben über austrocknende Oasen für den Spiegel. Und ich stand halt in dieser Oase und habe gleichzeitig die Studien gelesen. Und es war eine Studie von der Weltbank, die sagte, sowas wie 400 Millionen Menschen im Mittelmeerraum sind von Dürre bedroht. Der Mittelmeerraum, unsere Nachbarregion, ist eine der am stärksten betroffenen Regionen weltweit von der Klimakrise. Und der Gedanke, dass nicht nur unser gesamtes Gemüse da unten angebaut wird, sondern dass diese ganzen Menschen, denen auch irgendwann wahrscheinlich irgendwo hin müssen, wenn die da nicht mehr leben können, weil es, wie man es jetzt schon sieht, sich einfach nur Überschwemmungen und Waldbrände und Dürren laufend abwechseln, hat mich umgeworfen. Und es war auch das Gefühl, ich kam damit in die Redaktion zurück, mit diesem Stück, und keiner konnte so richtig glauben, was ich da erzählte. Und ich konnte es ja aber natürlich komplett, also der Spiegel hat ja diese sehr gute Dokumentation, ich konnte das ja alles faktisch belegen, dass das die Prognosen sind. Und für mich war von da an klar, dass das das Thema ist. Ich war dann auch in der Arktis, ich habe im Irak mit Menschen gesprochen, die, also einem Bauern, dem auch die Ernte kaputt gegangen ist, der sich deswegen einer Miliz angeschlossen hat und in den Krieg gezogen ist, um den Sold zu verdienen. Ich habe mit einem kleinen Mädchen gesprochen, der ein Musiklehrer von einer Lawine erschlagen wurde und. Also ich glaube, das waren alles Momente, wo ich dachte, so, es gibt gerade kein wichtigeres Thema.
Mir ist im Zuge der Recherchen aufgefallen, dass Sie schon in der Zeit als Journalist mit dem Vorwurf des Aktivismus konfrontiert haben. Woran lag denn das?
Ich habe viel über den Aufstieg der neuen Rechten und die AfD berichtet. Und dann gab es in Deutschland eine Debatte, nachdem es in Berlin gab es eine Demo gegen die AfD. Und da liefen auch viele Journalistinnen mit. Und da rundherum gab es eine Debatte, ob Journalistinnen das dürfen oder nicht. Und da habe ich mich auch positioniert, sehr klar, weil ich auch auf Demos gegen die AfD gegangen bin. Und da wurde ich natürlich dann in diese Debatte rein verstrickt. Und meine Position war dabei sehr klar. Also wir als Journalistinnen, unsere Aufgabe ist es, die Demokratie zu verteidigen, die Verfassung. Das steht auch so im Pressekodex. Und die AfD ist eine verfassungsfeindliche Partei. Also Björn Höcke, der schon damals mächtig war, der immer mächtiger wird, den darf man offiziell als Faschisten bezeichnen, weil das sein Gedankengut ist. Und dann ist es, glaube ich, auch mein Recht als Staatsbürger und als Journalist dagegen zu protestieren.
Und dann beim Thema Journalismus gab es diesen Vorwurf dann auch weiterhin, dass man hier aktivistisch unterwegs sei und nicht objektiv berichte?
Nicht so sehr, wenn es darum ging, die Klimakrise als das, was sie ist, darzustellen. Aber es stimmt, je klarer mir wurde, wie dringend und wie tiefgreifend das Problem ist und auch wie drängend und tiefgreifend die Lösungen sein müssen. Ich habe das eingangs erwähnt, der Weltklimarat sagt, sofortige tiefgreifende Änderungen in allen Sektoren der Gesellschaft. Das sagt die größte wissenschaftliche Eminenz in diesem Bereich. Und wenn man das dann mal durchdekliniert, dann landet man natürlich schnell da, dass eine wachstumsbasierte Wirtschaft nicht mehr der Weg nach vorne ist, dass wir uns andere Sachen überlegen müssen. Und wenn man dann solche Positionen bezieht, dann, genau, kam immer öfters die Frage so, hey Raphael, bist du jetzt Journalist oder bist du Aktivist?
Würden Sie sagen, dass es beim Klimathema dennoch Grenzen gibt, wo man von Klimajournalismus spricht oder dann schon von Klimaaktivismus?
Ich glaube, solange man sich als Journalist, und das habe ich immer gemacht, sich an die handwerklichen Vorgaben und ethisch-moralischen Vorgaben des Journalismus hält, und das ist natürlich saubere Quellenrecherche, Quellen angeben, abwägen und. Wenn man das macht, dann muss man nicht aktivistisch werden, um die Klimakrise richtig darzustellen, weil, wie gesagt, sie eskaliert ja gerade vor unseren Augen. Die Wissenschaft ist sehr eindeutig in dem, was notwendig ist. Genau, ich glaube, da brauche ich nur sauberes journalistisches Handwerk, um das angemessen darstellen zu können.
Sie haben ja dennoch dann Anfang 2023 bekannt gegeben, dass Sie den Beruf des Journalisten beenden wollen und haben sich der letzten Generation angeschlossen. Das ist momentan wahrscheinlich die bekannteste und in den Augen vieler auch umstrittenste Klimaprotestbewegung. Wie kam es denn überhaupt dann letztlich zu diesem ungewöhnlichen Schritt?
Ich glaube, das hatte zwei Seiten. Also zum einen wurde mir seitens der Redaktion immer öfters oder der Redaktionen kommuniziert. Genau, es kam dieser Vorwurf so, hey, bist du jetzt Aktivist oder bist du Journalist? Und das nur in Fällen, wo ich wirklich sehr saubere journalistische Arbeit gemacht habe und wo ich gemerkt habe, so Moment mal, also ich kann, also wenn ich die Klimakrise angemessen behandle im Journalismus, dann werde ich da beschnitten. Und ich habe auch immer gemerkt, dass ich selber eine Schere im Kopf hatte und Dinge nicht so formuliert habe, wie ich sie gerne formuliert hätte, wie sie angemessen gewesen wären. Gleichzeitig habe ich auf einer Podiumsdiskussion Henning Jeschke, einen der Gründer der letzten Generation, kennengelernt und gemerkt, dass der gar nicht so verrückt ist, wie ich ursprünglich dachte, sondern dass er eigentlich sehr klug ist. Dann habe ich mich eingelesen in deren Pläne, Strategien, Ideen und gemerkt, dass auch das ziemlich gut und klug ist. Und ich glaube, der dritte Gedanke war, dass ich halt einen Ort gesucht habe, wo ich einfach das schreiben und sagen kann, ja, was angemessen ist. Und das ist für mich gerade einzig die Klimabewegung.
Mittlerweile sind Sie ja seit rund einem Jahr bereits Klimaaktivist. Wie hat sich Ihr Leben denn seither verändert?
Erstmal habe ich das als große Befreiung wahrgenommen. Tatsächlich, ja, wirklich sagen zu können, was ich will. Schreiben zu können, was ich will, auch auf Twitter und in allen meinen anderen Publikationen. Genau, ich bin unabhängiger dadurch. Und ich bin natürlich mache ich jetzt auch andere Sachen. Also ich gehe ja auch regelmäßig auf die Straße, klebe mich fest, erlebe diese Konfrontation, erlebe aber halt auch die Erfolge, die wir haben, wenn dann Verkehrsminister Wissing in Deutschland sich mit uns trifft, wenn sich so ein Künstler wie Grönemeyer hinter uns stellt, wenn Kirchenvertreterinnen oder Menschen aus der Pflege mit uns auf die Straße gehen. Das erlebe ich ja auch alles. Also mein Leben ist, glaube ich, hat sich insofern verändert, dass ich nicht mehr so ein Einzelkämpfer als freischaffender Journalist da draußen bin, sondern Teil einer Gruppe bin, deren Ziele ich teile, deren Erfolge ich teile. Und natürlich hat es gerichtliche Konsequenzen. Mittlerweile flattern die ersten Briefe der Polizei bei mir in den Briefkasten. Und ja, aber überwiegend tut tatsächlich dieses Gefühl von Freiheit und Selbstwirksamkeit. Ich habe das Gefühl, ich tue etwas, was der Krise angemessen ist. Und da finde ich den Begriff der Disruption ganz schön. Wir kennen das ja, diesen Begriff der Disruption aus der Technologie. Sowas wie AI oder das Internet waren disruptive Entwicklungen. Und wir brauchen eigentlich auch gesellschaftlich disruptive Entwicklungen, um der Klimakrise Herr zu werden. Und ich sehe eigentlich die Klimabewegung, die letzte Generation, als einzigen Akteur, gesellschaftlichen Akteur, der solchen disruptiven Wandel herbeiführen kann, der dafür sorgt, dass wir das Klima und dann unsere Lebensgrundlagen noch innerhalb der Frist, die uns halt noch bleibt, noch retten können. Wir kennen ja die physikalischen Gesetzgebungen der klimatischen Kipppunkte. Wenn das Klima einen gewissen Punkt überschreitet, dann ändert es sich irreversibel. Man kann sich das vorstellen wie eine Tasse, die ich auf den Tischrand zuschiebe. Ganz lange passiert da ja nichts, aber wenn sie einen gewissen Punkt überschreitet, dann fällt sie runter und zerbricht. Und so ist ja unser Klima auch aufgebaut. Und ich glaube, nur die letzte Generation gibt die Möglichkeit, da vorher noch die Notbremse zu ziehen.
Sie haben es schon angedeutet, die letzte Generation erhält ja medial sehr viel Aufmerksamkeit, gleichzeitig aber auch viel Ablehnung. Wie stehen Sie denn zu diesem Vorwurf, dass die Aktionen und die Proteste der letzten Generation medial von der eigentlichen Klimakrise ablenken würden oder sogar kontraproduktiv seien?
Wir hatten in den letzten anderthalb Jahren eine Corona-Krise. Wir hatten einen russischen Angriff auf die Ukraine. Und trotz dieser riesigen medialen Ereignisse hat die letzte Generation es geschafft, das Thema Klimakrise in der medialen Aufmerksamkeit zu behalten. Und ich finde den Begriff Klimakleber ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm wie andere, weil dann wird immer wieder Klima gesagt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber darum geht es ja letztlich, dass dieses Thema präsent bleibt. Und wenn man sich mal anguckt, 20% der Menschen unterstützen unseren Protest, 40% finden ihn legitim. Gestern habe ich gedacht, wenn wir in der Organisation irgendeiner anderen Art wären, dann würden uns alle, und da heißt ja auch wieder in der Startup-Branche quasi wie so ein Einhorn, wir haben eine 80-90%ige Bekanntheit in der Bevölkerung. In Deutschland ist 1% der gesamten Medienaufmerksamkeit liegt auf der letzten Generation, das hat der Spiegel berechnet. Zehntausende Menschen unterstützen uns mit Geld. Wir sind seit dem Anfang der letzten Generation ums 20-fache gewachsen. Also ich glaube, diese Erzählung, dass wir der Sache schaden, trägt nicht. Ich glaube, ohne letzte Generation gäbe es diese Debatte derzeit gar nicht. Gäbe es gar nicht bei Politikern diese laufende Notwendigkeit, sich zu rechtfertigen und Klimaschutz zu machen. Und sind wir uns mal ehrlich, also das, was die Politik uns als Klimaschutz bis jetzt angeboten hat, reicht ja nicht. Wir müssen bis 2030 raus sein aus Kohle, aus Gas und aus Öl. Das sagt der Sachverständigenbeirat der Bundesregierung. Bis 2030, das sind jetzt noch 7 Jahre. Eigentlich müssten wir eine Vollbremsung machen. Und was uns angeboten wird, sieht man so in Bayern. Da wurde versprochen, 1000 neue Windräder zu bauen bis 2030. Und bis jetzt wurden 6 gebaut. Also wenn man so will, werden wir ja verarscht. Und ich glaube, die letzte Generation bringt diesen Widerspruch zwischen dem, was die Politik macht und der Realität immer wieder in die Berichterstattung rein und macht es damit bearbeitbar.
Wobei man natürlich entgegnen könnte, die letzte Generation bietet auch Futter für Gegner von Klimapolitik, dann sich darauf zu fokussieren und auch medial. Es fällt ja nicht nur der Begriff Klimakleber, zum Beispiel ist auch in manchen Medien von Klimaterroristen oder Klimasekte die Rede. Wie stehen Sie zu diesen Bezeichnungen?
Wenn man sich mal anguckt, wie Fridays for Future losgegangen ist, da war das Geschrei auch groß, weil diese Schülerinnen auf einmal nicht mehr zum Unterricht gingen. Da wurde danach gerufen, dass die Polizei die Kinder irgendwie von der Demo wegholen sollte und in die Schule bringen und. Und mittlerweile gilt Luisa Neubauer als eine der gefragtesten Gesprächspartnerinnen. Jetzt sind wir irgendwie die Wilden und manche bezeichnen uns mit völlig unsäglichen Sachen. Und deutsche Politiker haben sich ja auch zu so Dummheiten verstiegen, wie uns Taliban zu nennen, was ja einfach nur die Unwissenheit seitens solcher Menschen zeigt. Also ich habe im Nahen Osten gelebt, ich weiß, wie Terrorismus aussieht. Ich war an den Orten, wo eine Autobombe hochgegangen ist. Und man, also ich habe gesehen, was Terrorismus bedeutet. Und ich war auch in Afghanistan und ich weiß auch, was es bedeutet, unter den Taliban zu leben. Ich finde, wenn Menschen sowas sagen, dann zeigt das eigentlich nur, dass die wenig Ahnung haben und vor allem auch wenig Ahnung davon haben, wie eine Demokratie funktioniert. Ziviler Ungehorsam ist ja integraler Bestandteil einer Demokratie. Solche Errungenschaften wie Frauenwahlrecht, Rechte von Minderheiten, die 40-Stunden-Woche, Arbeitsschutz, das Verbot von Kinderarbeit, all diese Dinge wurden ja auch mit dem Mittel des zivilen Ungehorsams erstritten. Und deswegen frage ich mich, wer dann undemokratisch ist, wir oder die, die uns genau solche Sachen vorwerfen.
Dieser Vorwurf wird ja auch zunehmend von neueren Medienprojekten erhoben, die vor allem im digitalen Raum recht aktiv sind. Also ein aktuelles Beispiel ist ein ganzer neuer Sender aus Deutschland, von einem Milliardär finanziert. Und wenn man sich da die Klimaberichterstattung ansieht, sieht man, dass die Maßnahmen oder auch die Folgen des Klimawandels angezweifelt wird zumindest. Also wir werden dann Experten geladen, die eigentlich sagen, die Berichterstattung über die Klimakrise ist eine Angstmache. Ist das ein Problem, mit dem sich auch die letzte Generation befasst und wie kann die Gesellschaft dagegen steuern?
Man muss ja erstmal gucken, wo das herkommt. Anfang der 80er Jahre haben eigentlich alle großen Ölkonzerne Studien anfertigen lassen, die sich mit den Konsequenzen von der Verbrennung fossiler Brennstoffe auseinandergesetzt haben. Und in einer dieser Studien, ich glaube es war ExxonMobil, stand drin, das Verbrennen fossiler Brennstoffe wird katastrophale Konsequenzen für einen Großteil der Weltbevölkerung haben. Und diese Konzerne wussten das also damals, wussten, dass ihr Geschäftsmodell, ihr Profit darauf beruht, die globalen Lebensgrundlagen zu zerstören. Und im Anschluss haben sie diese Studie nicht nur verschwinden lassen, sondern sie haben auch sehr viele Milliarden Euro ausgegeben, um die Klimawissenschaft anzugreifen, um die Wahrheit anzugreifen, um Politikerinnen einzuschüchtern, um den Diskurs zu manipulieren. Wie gesagt, ich habe denen ja auch geglaubt. Ich habe auch mal gedacht, es gibt vielleicht eine Klimakrise, vielleicht gibt es die nicht. Das Phänomen ist also nicht neu, dass Menschen für ihren Profit Lügen erzählen. Und das sehen wir jetzt wieder. Und es ist irgendwie eine alte Geschichte, von der ich gehofft hatte, wir hätten sie schon überwunden. Und das haben wir ja auch größtenteils. Also 80% der Menschen in Deutschland wollen mehr Klimaschutz. Diesen ganzen Klimaleugnungsdiskurs gibt es ja in Deutschland gar nicht mehr so. Wir sind ja jetzt eigentlich an einem anderen Punkt, wo große Ölkonzerne sagen, aber wir investieren ja auch in erneuerbare Energien. Aber das ist größtenteils auch eine Lüge, wenn man sich anguckt, die Übergewinne, die durch die russische Invasion gemacht wurden bei fossilen Konzernen, wurden zu 80-90% wieder in die Förderung fossiler Energien reingesteckt und nicht in erneuerbare Energien. Greenwashing, das ist ja das, was heute gemacht wird. Und wenn sich da Medien dran beteiligen, dann glaube ich, muss man fragen, warum machen die das? Und wahrscheinlich ist es die Antwort, sie machen das für den Profit von sich oder ihrer Auftraggeber.
Ich möchte noch eine abschließende Frage zur letzten Generation stellen, weil das ist auch in Österreich wahrgenommen worden, dass im Mai 2023 es zu einer Großrazzia bei mehreren Mitgliedern der letzten Generation kam, wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ich habe Sie damals dann unmittelbar danach im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen, wo Sie sich zu diesen Hausdurchsuchungen geäußert haben. Und Sie haben auch gesagt, dass die unbegründet und vollkommen überzogen gewesen seien. Wie ist denn da der aktuelle Stand des Verfahrens?
Zu dem Verfahren selbst habe ich keine Informationen, aber ich glaube, meine Einschätzung von damals ist immer noch valide. Also es ist völlig überzogen und salopp gesagt bescheuert. Also unsere gesamte Struktur ist öffentlich auf unserer Website einsehbar. Wir sind ja nicht organisiert, um Straftaten zu begehen, sondern wir machen zivilen Ungehorsam. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das ja auch mehrfach bestätigt, genau wie die Staatsanwaltschaft in Stuttgart, dass dieser Anfangsverdacht völlig überzogen ist. Und was man dazu wissen muss und was ich dann auch erst begriffen habe, dass in Deutschland die Landesjustizministerien können die Staatsanwaltschaften anweisen, solche Untersuchungen aufzunehmen. Das heißt, wir haben ein konservativ geführtes Bundesland wie Bayern und das weist dann seine Staatsanwaltschaft an, einen politischen Gegner polizeilich zu verfolgen. Was dann dazu führt, dass Carla Hinrichs, die auch zur letzten Generation gehört, morgens um 6 die Tür eingetreten bekommt und auf einmal steht ein Dutzend vermummter Polizisten mit gezogener Waffe an ihrem Bett. Ich hätte nicht gedacht, dass das in einem europäischen Land möglich wäre und ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen, was da passiert. Das ist ein politischer Prozess, das ist eine politische Verfolgung, die auf so wenig beruht, dass sich selbst andere Staatsanwaltschaften von ihren Kolleginnen und Kollegen in München distanzieren.
An der Stelle möchte ich auch allen den neuen Podcast Hitze empfehlen, wo genau auch diese Geschichte und dieses Verfahren aufgearbeitet wird. Im letzten Teil unseres Gesprächs möchte ich jetzt noch auf Ihr neues Buch zu sprechen kommen. Das trägt den Titel Wut und ist ein fiktiver Roman, wird angekündigt als ein Roman aus dem Herzen der Klimabewegung. Gab es für Sie einen Grund zu sagen, ich widme mich dem Thema der Klimakrise auf einer fiktiven literarischen Ebene?
Das hatte erstmal einen sehr profanen Grund. Ich wollte über Wut und die Klimabewegung schreiben, ein Sachbuch, wie ich es auch in der Vergangenheit gemacht habe. Aber durch die Corona-Pandemie brach ja die Klimabewegung erstmal zusammen und quasi meine Recherche, mein potenzielles Rechercheobjekt verschwand. Das Thema hat mich aber weiter beschäftigt, weil ich habe das erlebt im Nahen Osten, ich habe es aber auch erlebt bei Pegida, ich habe das erlebt bei den G20 und G8-Gipfeln in Heiligendamm in Hamburg. Ich war auf so vielen Demos als Reporter und habe immer wieder eine Wut erlebt und habe mich immer gefragt, wo ist die Wut dieser Klimabewegung? Letztlich geht es nicht nur um das größte Thema unserer Zeit, den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, sondern wir werden auch nachweislich verarscht. Und ich habe das ja eben skizziert mit den Ölkonzernen. Wir werden belogen. Bis heute, so jemand wie Lindner, unser Finanzminister, belügt uns wie heute. Olaf Scholz hat sich hingestellt und hat gesagt, alles, was ich an Politik mache, führt uns in eine klimasichere Welt. Am gleichen Tag hatte aber bereits sein eigener Expertenrat genau das Gegenteil gesagt. Das heißt, so jemand wie Scholz ist auch nicht ehrlich. Das heißt, wir werden belogen als Gesamtgesellschaft, als Klimabewegung. Und ich habe mich gefragt, wo ist diese Wut? Und vor allem habe ich halt in meiner Reportererfahrung immer wieder gesehen, wie stark, wie wirksam und wie notwendig Wut ist, um gesellschaftlichen Wandel anzustoßen.
Und glauben Sie, dass die Wut in dem Fall dann auch eine Chance sein könnte im Sinne Ihres Titels? Oder ist da nicht auch immer eine Gefahr bei der Emotion Wut, dass das am Ende dann kontraproduktiv ist, um das Klima zu retten?
Und genau das ist der Roman. Das ist im Prinzip eine Verhandlung darüber, welche Wut ist konstruktiv, welche Wut schützt, welche Wut brauchen wir und wo wird es gefährlich, wo wird es zu viel, wo wird es destruktiv. Und das ist, glaube ich, notwendig, dass wir uns diese Fragen stellen. Und ich glaube ganz stark, dass es eine Wut gibt, die hilfreich ist, die schützend ist, die wir brauchen, die wir in der Vergangenheit ja auch immer wieder erlebt haben als eine Kraft positiven gesellschaftlichen Wandels. Ich habe da ja eben schon ein paar Referenzen gemacht, aber ohne Wut wäre die Sklaverei in den USA niemals abgeschafft worden oder das Civil Rights Movement in den USA wäre ohne Wut nicht vorzustellen. Das Gleiche gilt für ja, den Feminismus, die Frauenbewegung und. Wut war ja immer wieder eine positive Kraft gesellschaftlichen Wandels, aber richtig eingesetzte Wut. Und darum geht's. Darüber habe ich das Buch geschrieben, wie die aussieht.
In Ihrem Buch steht ja eine Gruppe an KlimaaktivistInnen im Zentrum, die dann beschließen, an einem Tag bei einer Demonstration, die sehr gesittet verläuft, auszubrechen. Und das Interessante für mich war, dass mich eigentlich ihre ProtagonistInnen eher an Vertreter von Fridays for Future erinnert haben. Also gerade die Hauptperson Walli, gebe ich zu, habe ich oft an Luisa Neubauer denken müssen. Woher haben Sie eigentlich die Ideen zu Ihren Figuren genommen?
Ich habe nicht nur über die Klimafolgen viel berichtet in vielen verschiedenen Ländern, sondern auch sehr viel über die Klimabewegung selbst. Ich kenne Menschen da aus allen Bereichen. Es gibt ja diese vielen Gruppen von Ende Gelände bis zu den Fridays rüber und vieles dazwischen. Und ich war im Rheinland bei den Tagebaubesetzungen und. Ich kenne die Klimabewegung also sehr gut und habe, glaube ich, aus dieser Erfahrung, aus der Rechercheerfahrung, kommt natürlich viel Inspiration für diese Figuren.
Und jetzt muss ich spoilern, am Ende nimmt nämlich das Buch dann unerwartet eine positive Wendung und sie entwerfen da eigentlich, kann man sagen, eine gesellschaftliche Utopie für die Zukunft, nämlich die einer klimaneutralen Gesellschaft, in der es allen Menschen irgendwo besser geht. Warum haben Sie sich eigentlich trotz der akuten Gefahr der Klimakrise dann in Ihrem Roman doch für ein Happy End entschieden?
Zum einen, weil ich daran glaube. Auch da haben wir die Erfahrung doch gemacht als Gesellschaften, dass gesellschaftlicher Wandel unglaublich schnell gehen kann. Die deutsche Wiedervereinigung, die Wende, hat niemand kommen sehen. Die Sowjetunion galt als ewig. Keiner hat sich vorstellen können, dass dieses riesige, mächtige Imperium zerfallen würde. Aber das ist ja genau, das ist ja über Nacht passiert. Die Berliner Mauer ist über Nacht verschwunden. Dem voraus war natürlich die Arbeit von vielen, vielen, vielen tausend Menschen gegangen, die sich irgendwie organisiert hatten, die protestiert haben, die im Heimlichen, aber auch öffentlich ihre Meinung kundgetan haben. Und dann ging es aber sehr schnell. Und das Gleiche ist ja auch in der Klimakrise möglich. Ich meine, wenn man sich unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft anguckt, es ist ja nicht so, dass alles super stabil sei. Also wir hatten eine Finanzkrise mit den Lehman Brothers, mit der Lehman Brothers Bank, die uns an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. Wir wissen, dass das Finanzsystem auch jetzt gerade wieder extrem unstabil ist. Das Gleiche gilt ja für ganz, ganz viele Bereiche unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig haben wir ja die vielen Technologien, die wir brauchen, um nachhaltig zu leben. Wir wissen aber auch, wie wir uns sozial organisieren können. Also wir haben vor 70 Jahren in Deutschland eine repräsentative Demokratie eingeführt, in einem Land, das komplett nicht nur nazifiziert war, sondern auch traumatisiert. Jetzt, 70 Jahre später, ist der Bildungsstandard viel höher. Die Menschen haben Demokratie bis ins Innerste verinnerlicht. Warum kann man nicht auch Demokratie anfangen, partizipativer zu denken? Es gibt auch so viele Möglichkeiten, wie es auch aussehen könnte. Aber ich glaube, das werden wir nur erreichen, wenn wir auch anfangen, diese Möglichkeiten zu denken und uns gegenseitig zu erzählen. Mir wurde in letzter Zeit öfters vorgeworfen, dass diese Vision ein bisschen naiv sei, diese Utopie, die ich da am Ende aufmache. Und ich denke mir aber so, ist es nicht eher naiv zu glauben, dass alles schon gut gehen wird, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher? Und ich glaube, auch deswegen habe ich dieses Ende so geschrieben, um einfach mal im Kopf einen Raum aufzumachen, so hey, es ist eine andere Welt möglich, wir können anders leben, es könnte viel schöner sein. Wir wissen doch, oder so viele von uns leiden unter dieser Leistungsgesellschaft, unter dem ewigen Stress. Wir verbringen nicht genug Zeit mit unseren Kindern, unseren Familien. Die Raten an psychischen Erkrankungen gehen bei jungen Menschen durch die Decke, aber eigentlich in allen Gesellschaftsschichten. Dass unsere Lebensgrundlagen kollabieren, wissen wir mittlerweile alle. Also so, es ist ja nicht so, dass es gerade gut ist, aber es ist so, dass es viel besser sein könnte. Und dieses Besser, das wollte ich mal zeigen.
Ja, das hat mich auch überrascht, in wie vielen deutschen Medien sich die Redakteure an diesem Happy End in ihrem Buch abgearbeitet haben, weil ich fand eigentlich, das war eine besondere Stärke des Buchs. Aber das ist eine persönliche Anmerkung. Wir haben jetzt sehr viel schon gesprochen. Ganz zum Ende möchte ich nochmal Sie als Klimaaktivist fragen, wo sehen Sie denn die Klimabewegung in 10 Jahren?
Ich glaube, wir sind dann, glaube ich, nicht mehr die Klimabewegung. Ich sehe Deutschland, ich kann immer besser über Deutschland als über Österreich sprechen offensichtlich, aber das hängt natürlich auch europäisch und auch nach Amerika rüber alles zusammen. Ich sehe uns eigentlich an so einem neuen 68er-Moment, wo es eine gesellschaftliche Erneuerung braucht, wo das, was früher gut war, nicht mehr gut ist. Unsere Gesellschaften organisieren sich rund um Arbeit und Wirtschaftswachstum. Mittlerweile wissen wir aber, dass beides die Lebensgrundlagen zerstört. Deswegen, wir müssen da irgendwie Dinge neu denken, Dinge neu leben. Wir müssen uns erneuern. Und die Klimabewegung ist, glaube ich, derzeit der Akteur, der das vorantreibt, der dagegen protestiert, wie es gerade ist, und aber auch immer stärker anfängt zu sagen, was wir wollen. Und ich glaube, in 10 Jahren geht es dann auch immer noch ums Klima, klar, aber es geht auch viel mehr um Themen wie Gerechtigkeit, weil letztlich sehen wir ja auch das, also die Klimakrise wird ganz stark produziert von den reichsten 10%, die ungefähr so viel CO2 emittieren wie die untersten 50%. Gleichzeitig sehen wir, dass reiche Menschen ja die Möglichkeit haben, sich aus dieser Krise rauszukaufen. Die stört es nicht, wenn das Gemüse teurer wird, weil Spanien unbewohnbar wird, weil die viel Geld haben. Gleichzeitig können sich ärmere Menschen da nicht rauskaufen. Also im Kern ist die Klimakrise ja auch eine Ungerechtigkeitskrise. Und ich glaube, deswegen wird dieser Gerechtigkeitsaspekt immer wichtiger werden. Ja, und ich glaube, wir sind da nicht mehr die Klimabewegung, sondern geht, glaube ich, um eine gesamtgesellschaftliche Erneuerung.
Ja, wir bleiben gespannt und ich bedanke mich für das Gespräch.
Moderation Luis Paulitsch, Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch, Redaktion Iris Haschek, Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspiris Film, www.inspirisfilm.tv.